Die Thievery Corporation mit All That We Perceive um 9:09 Montagmorgen. Was fällt Ihnen zu Kant als erstes ein? Die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft vielleicht oder der mündige Bürger? Oder sind Sie vielleicht sogar schon fortgeschritten in Kant-Fragen, können seinen ganzen kategorischen Imperativ aufsagen? Kant ist ein Superstar der Philosophie, zweifellos. Heute wird er 300 Jahre alt und auch nach all den Jahren ist sein Denken bis heute einflussreich. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit dem Kant-Experten und Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Markus Wilaschek. Sie dürften heute einer der gefragtesten Gesprächspartner sein am Kant-Tag. Herr Wilaschek, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Es gibt so viele herausragende Persönlichkeiten, vor denen wir demütig in die Knie gehen, die aber ziemlich merkwürdige Zeitgenossen gewesen sein müssen. Ich denke zum Beispiel an Beethoven oder Mozart. Kant wird ja gern beschrieben als kopflastiger, pedantischer, routineversessener Gelehrter. Wenn das möglich wäre, Herr Wilaschek, würden Sie mit Kant gern mal was trinken gehen?
Oh, unbedingt, auf jeden Fall. Und ich glaube, das könnte ich auch vielen anderen Leuten empfehlen, weil Kant ein sehr netter, geselliger Mensch gewesen ist, was wir hören. Jemand, der sich gerne nett unterhalten hat, nicht über Philosophie, sondern über alle möglichen Dinge und sehr geistreich und witzig war.
Kant war selber nie verheiratet. Außer seiner Geburtsstadt Königsberg hat er allzu viel nicht gesehen von der Welt. Und doch beschreiben Sie ihn als schillernde Persönlichkeit. Wie war der Mensch Kant wirklich?
Ja, Kant war jemand, der in jungen Jahren viel ausgegangen ist, der immer viele Freunde hatte, viel unterwegs war in Königsberg, in den späteren Jahren, als er alt war, einen Mittagstisch unterhalten hat, zu dem er jeden Tag in der Woche 3 bis 5, 6 Gäste eingeladen hat, mit denen er oft stundenlang da saß und diskutiert und geredet hat. Aber Kant war eben auch zum Beispiel ein sozialer Aufsteiger. Er kam aus ganz kleinen Verhältnissen und konnte nur mit Mühe, überhaupt finanziell mit Mühe, das Gymnasium und die Universität besuchen und ist dann als, glaube ich, nach unserem Verständnis heute als reicher Mann gestorben.
Und er hat immer in den frühen Morgenstunden gearbeitet und er hat viel gearbeitet und er hat wahnsinnig viel geschrieben. Es ist ganz schwierig, sein Werk auf ein Thema zu beschränken. Er hat sich mit Frieden beschäftigt, mit der Geschichte der Menschheit, mit Erziehung, mit Freiheit, mit Zwang. Dann das große Thema, das die meisten mit ihm verbinden, Vernunft. Was ist von seiner Arbeit heute, 2024, aktuell?
Es ist erstaunlich viel aktuell. Mhm. Wir hatten gerade hier in Berlin eine Tagung mit 20 Vorträgen, die alle auf aktuelle Aspekte Kants, und zwar ganz unterschiedliche, Bezug genommen haben. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer ist wahrscheinlich der Bezug zum Frieden im Moment der aktuellste. Mhm. Wir sehen überall in der Welt wieder Kriege aufbrechen. Und Immanuel Kant ist derjenige, der eine Theorie darüber entwickelt, wie diese Kriege auf Dauer überwunden werden können. Allerdings natürlich auch nur, wenn alle Menschen dazu einen Beitrag leisten. Seine Kernidee ist, die Menschen müssen in Demokratien leben. Und diese Demokratien müssen miteinander in eine Weltfriedensordnung eintreten. Die Vereinten Nationen sind vielleicht ein allererster, sehr unvollkommener Schritt in diese Richtung. Mhm.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Kant vor allem durch die Französische Revolution beeinflusst wurde. Das hat ja auch was zu sagen. Wie genau?
Nun, Kant hat die meiste Zeit seines Lebens als Untertan von Friedrich II. Von Preußen verbracht, den er im Grunde auch gut fand, weil Friedrich II. War ein aufgeklärter Monarch. Aber Kant hat dann durch die Französische Revolution gesehen, dass es nicht ausreicht, dass das Staatsoberhaupt aufgeklärt und wohlwollend ist, solange die Menschen trotzdem in Abhängigkeit bleiben. Und dass es tatsächlich so etwas wie echte Volkssouveränität braucht, also dass eben die Menschen selber über ihr eigenes Schicksal politisch bestimmen. Und das geht eben nur in einer Demokratie. Das hat Kant, glaube ich, erst durch die Französische Revolution, sagen wir mal, als eine reale Möglichkeit verstanden.
Nun ist Kant natürlich, hat viele Seiten. Die eine ist eher der große Philosoph und Denker. Die andere Seite ist die, Kant soll antisemitische Äußerungen gemacht haben. Er soll sich über Frauen abschätzig geäußert haben, beziehungsweise das nachzulesen. Rassistisch auch, das war Thema auch bei uns heute in der Frage des Tages um 7:50. Das klingt dann alles nicht mehr ganz so vernünftig, Herr Wilaschek. Wie geht das zusammen mit dem aufgeklärten Geist von Kant?
Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Also Kant selber ist ja der Meinung, dass er im Zeitalter der Aufklärung und nicht in einem aufgeklärten Zeitalter gelebt hat. Und dieser Gedanke gilt eben auch für ihn selbst. Das heißt, die Menschen haben noch einen langen Weg vor sich. Und das gilt heute, glaube ich, genauso wie zu Kants Zeit. Wir sind eben nicht vollständig aufgeklärt. Es gibt viele blinde Flecken in jeder Gesellschaft, auch bei jedem einzelnen Menschen, wo wir uns kritisch befragen müssen und wo wir dazulernen können. Und ich glaube, das sollten wir doch Kant auch zugestehen, dass auch er solche blinden Flecken hatte und natürlich dann dazulernen musste. Zum Teil hat er es getan. Er hat zum Beispiel in ganz späten Jahren seine Einstellung zum Kolonialismus offenbar überdacht und wurde zu einem wirklich radikalen Kritiker der kolonialen Aneignung fremder Länder.
Wenn Sie als Kant-Experte so von oben drauf gucken, das ist natürlich ein bisschen Glaskugel, aber wo stünden wir vielleicht heute nicht, wenn es Kant nie gegeben hätte?
Sie haben recht, das ist natürlich Glaskugel, aber sagen wir mal, man kann es positiv wenden. Es gibt Dinge, wo definitiv Kants Einfluss spürbar ist, und das ist in der Politik zum Beispiel Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, würde in dieser Form höchstwahrscheinlich nicht im Grundgesetz stehen, ohne die Ethik Immanuel Kants, die den Begriff der Würde eben ganz zentral in den Mittelpunkt rückt. Das Konzept des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin geht auf Kants Aufklärungsaufsatz zurück. Und die Vereinten Nationen sind tatsächlich, es gibt historische Verbindungen, so dass eben man sagen kann, dass es die Vereinten Nationen in dieser Form wahrscheinlich auch nicht gegeben hätte, wenn Kant nicht seine Schrift zum ewigen Frieden verfasst hätte.
Nun ist Kant sehr schwer zu lesen. Das haben wir heute Morgen schon in unserem Kant-Spezialtag an verschiedener Stelle lebhaft feststellen dürfen. Sie wissen das selber, Sie haben viel Kant gelesen. Wenn Sie jetzt den Hörerinnen und Hörern, die doch irgendwie Lust haben, vielleicht traue ich mich doch mal ran, etwas ans Herz legen würden, was wäre das? Was von Kant sollte man als Laie lesen?
Also ich denke, die Aufsätze aus den 80er Jahren, da gibt es einige, also in 1780er Jahren. Ja, ist alles eine Weile her. Mhm. Und das merkt man der Sprache natürlich an. Also diese Texte sind in ihrer Zeit in wirklich einer brillanten Sprache geschrieben, sehr witzig und geistreich. Aber natürlich ist es nicht mehr die Sprache unserer Zeit, so dass es immer eine gewisse Leseanstrengung erfordert. Aber da gibt es einiges ganz Tolle. Also unter anderem eben der schon erwähnte Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, aber auch der wirklich ganz wunderbare Text über den mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte, wo Kant die Genesis-Geschichte reinterpretiert und den Sündenfall als ersten Akt menschlicher Freiheit darstellt. Das ist wirklich ganz toll gemacht und ist, glaube ich, auch für Leute zugänglich, die Kant bis dahin noch nicht gelesen haben.
Also aus den 1780er Jahren, lesen Sie Kant oder lesen Sie einfach das Buch von Markus Villaschek, Die Revolution des Denkens. Kant ist bei C.H. Beck erschienen, 430 Seiten, 28 Euro. Ein E-Book gibt es auch, 21,99. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch an Markus Villaschek. Dankeschön.
Sehr gerne, Frau Herzog.
Ganz sicherlich nicht das einzige Gespräch heute. Sie sind ein gefragter Mann an Kants 300. Geburtstag.